Willkommen bei Sei du CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Mein Name ist Anja Schöpe und dies ist die letzte Folge unserer besonderen Reihe zur Kommunalwahl. Ich schaue gemeinsam mit Daniela Georgi auf den Wahlkampf zurück, der in so vielerlei Hinsicht ein besonderer war. Und, wie am Ende der letzten Folge angekündigt, gibt es auch bei dieser eine kleine Überraschung. Also, viel Spaß und los geht's. Abschluss unserer Kommunalwahlfolgen Teil 2. Ja, Dani, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und ich habe unseren Hörerinnen und Hörern bei der letzten Folge eine weitere Überraschung in Aussicht gestellt, die wir jetzt nicht wirklich einlösen können, aber von der wir berichten können. Magst du das tun?
Ja, wir sind heute tatsächlich nicht alleine in unserem kleinen Studio, sondern wir haben heute Besuch von einem Kamerateam von RTL Hessen und werden sozusagen gefilmt, während wir diesen Podcast aufnehmen.
Und das soll morgen am 11. März bei RTL Hessen gesendet werden und wird eine Woche lang, wenn ich das richtig gehört habe, noch in der Mediathek zu sehen sein. Also das war jetzt der Werbeblock für RTL Hessen und für unseren Podcast selbstverständlich.
Genau.
Ja, Zielgerade unseres Wahlkampfs, Kommunalwahlkampf und damit zweiter Teil unseres Abschluss der besonderen Reihe, wo wir in erster Linie unsere Kandidaten vorgestellt haben. Und es gehört sich irgendwie und passt auch total, dass jetzt der letzte Teil unserer besonderen Reihe mit dir stattfindet. Und ich freue mich sehr, dass wir einfach jetzt nochmal kurz vor der Wahl auf den Wahlkampf mit dir zurückschauen können. Und ich bin sehr neugierig, was eben daraus geworden ist. Denn wir haben ja auch mit dem Manuel zusammen, sind wir ja gestartet mit der ersten Folge.
Genau, sozusagen Anfang und Ende in einem.
Und in dieser Zeit hat natürlich auch die Presse ein bisschen von dir mitbekommen. Und eine Schlagzeile des Wiesbadener Kuriers lautete: die Galionsfigur Daniela Georgi. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das gehört hast?
Ja, Galionsfigur ist etwas sehr Hochtrabendes und ich hatte irgendwie auf den ersten Blick das Gefühl, dass es etwas ist, was sehr alleine ist, also ne, die Galionsfigur vorne am Schiff, und das ist aber nicht so, wie ich uns als CDU Wiesbaden sehe, sondern ich sehe uns tatsächlich als Team in all seiner Vielfalt, mit all den Stärken, die Kandidatinnen und Kandidaten mit einbringen, möglicherweise auch mit einigen Schwächen, aber sozusagen immer als Team in der Gesamtheit. Also von daher war das nett, Galionsfigur, aber trifft es nicht ganz auf den Punkt, nein.
Eine weitere Schlagzeile war: der Neustart wird wahrgenommen. Hast du auch den Eindruck, dass das so ist?
Ja, durchaus. Also ich habe ja auch Rückmeldungen bekommen, ja nicht nur von Parteimitgliedern, sondern auch von Menschen, die sich sozusagen von außen das Ganze betrachten. Und es ist schon etwas, was wirklich auch wahrgenommen wird. Also wir sind ja wirklich mit einem sehr neuen Team angetreten, sehr jung, sehr weiblich, wirklich sehr vielfältig, Spiegelbild der Gesellschaft. Und das kommt schon an, und selbst Olaf Streubig hat im Live-Interview mit dem Kurier gesagt, dass er sozusagen, dass der Neuanfang glaubhaft rüberkommt.
Und das, finde ich, ist eine der besten Rückmeldungen, die man dann auch mit so einem Neustart bekommen kann, finde ich persönlich.
Auf jeden Fall, weil das ist ja auch genau das, worum es uns geht. Also wir sagen ja nicht nur, dass wir einen Neustart machen wollen, sondern wir leben den ja auch. Und natürlich freut man sich dann, wenn es auch entsprechend außen so ankommt.
Dieses Interview mit dem Wiesbadener Kurier, das war natürlich für dich auch absolutes Neuland. Ja, genau. Das erste Mal in der Rolle deiner Spitzenkandidatin, und da ist man noch nicht vorher in den Jahren permanent irgendwie mit so einem Live-Interview sogar noch, das gefilmt wird, dann unterwegs. Wie war das für dich?
Ja, ich war natürlich schon aufgeregt. Also es ist ja was anderes, als wenn man so einen Podcast macht, wo man im Zweifel tatsächlich auch nochmal was rausschneiden kann, wenn es irgendwie nicht so...
Und so eine ganz liebe Anja hat die dann
gefragt. Genau. Beides war ja da nicht ganz so. Es ist natürlich schon aufregend, ne? Die Kamera, die dann dabei ist und dann auch noch live. Und also ich war sehr aufgeregt, aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Zumindest kann ich es mir angucken, ohne dass ich denke, oh je, was habe ich da gemacht.
Er hat dich auch ein paar Sachen gefragt, die so ganz angenehm auch nicht waren, oder?
Ja, aber allerdings muss ich sagen, nichts anderes habe ich erwartet. Also wenn man sich die Berichterstattung im Kurier die letzten Wochen und Monate aufmerksam angeschaut hat, dann war das wenig überraschend.
Ich hätte persönlich vorher gedacht, also zu Beginn des Wahlkampfs, dass unter Pandemiebedingungen gar nicht so viel an Veranstaltungen möglich sein wird, einfach wegen der Abstandsregelung oder überhaupt wegen des Lockdowns. Als ich jetzt dann mir mal die Liste angeguckt habe der ganzen Veranstaltung, die du absolviert hast, musste ich erkennen, das ist mitnichten der Fall. Also du hast einen ganz schönen Marathon hingelegt, oder?
Ja, das hat meine Familie, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt. Ich meine, der erste Lockdown war ja tatsächlich von so einer gewissen Schockstarre geprägt. Es musste alles erstmal so ein bisschen sich einfinden mit den Videokonferenzen. Da fand dann mal ab und an eine statt. Aber das Ganze hat ja so rasant Fahrt aufgenommen. Also ich habe teilweise tatsächlich 2 bis 3 Videokonferenzen hintereinander an einem Abend. Das ist schon, ja, ist schon viel und ist natürlich die Gefahr ist, man muss nicht irgendwo hinfahren, man hat keinen Fahrtweg, man kann das alles vom heimischen Küchentisch aus machen. Aber entsprechend kann man natürlich auch den Terminkalender gut füllen.
Dann sind es im Endeffekt vielleicht auch sogar mehr Veranstaltungen geworden, als es unter normalen Bedingungen hätten werden können.
Weil da man das fehlt einfach mir ja tatsächlich ja. Der direkte Vergleich, weil ich ja, wie gesagt, noch nicht als Spitzenkandidatin angetreten bin. Es ist halt einfach anders. Also es ist was anderes, ob ich an einem Samstag einfach mal verschiedene Wahlkampfstände besuche und mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ins Gespräch komme oder ob ich tatsächlich 3 Zielgruppenveranstaltungen hintereinander hatte. Also ich hatte beispielsweise an einem Samstag hatten wir erst Treffen mit den Heimat- und Geschichtsvereinen, also virtuelles Treffen, dann Treffen mit Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden und im Anschluss dann noch eine Veranstaltung mit Wiesbadener Gastronomen. Das ist natürlich von der Konzentration viel herausfordernder, als wenn man einfach mal sozusagen im Smalltalk an einem Wahlkampfstand ins Gespräch kommt.
Hast du da den Eindruck gehabt, dass die Corona-Politik auf Landes- und Bundesebene sehr bestimmend und den Wahlkampf hier bei uns überlagernd war? Oder gab es schon deutliches Interesse an den kommunalpolitischen Themen?
Also insgesamt würde ich tatsächlich sagen, dass natürlich Corona noch immer eine Rolle spielt. Klar, man kann es nie ausklammern. Aber bei den meisten Veranstaltungen oder bei den meisten Gesprächen waren tatsächlich auch ja, kommunalpolitische Themen im Fokus. Gerade die Verkehrspolitik hat natürlich die Gemüter erhitzt wie kein anderes Thema. Oder auch das Thema bezahlbarer Wohnraum, wo man natürlich gemerkt hat, dass die Corona-Politik sozusagen das ist, was alles andere überlagert, ist gerade bei den eben erwähnten Gesprächen mit den Kulturschaffenden und den Gastronomen. Da war natürlich der Fokus schon sehr auf die Bundes- und Landespolitik, wobei gerade bei den Gastronomen natürlich auch dann immer das Thema Innenstadtbelebung auch eine Rolle spielt und da sind wir dann ja wieder im kommunalpolitischen Bereich.
Und auch wenn die Corona-Politik in erster Linie natürlich durch Bund und Land gesteuert wird, aber die Auswirkungen werden ja unmittelbar auch die Kommune betreffen und die Stadt beschäftigen, dann wenn es darum geht, wieder aufzubauen oder zu unterstützen.
Auf jeden Fall, ja.
Und hast du den Eindruck gehabt, dass unser Wahlprogramm die Bedürfnisse, die gerade bestehen, insgesamt, ich meine jetzt nicht nur auf Corona bezogen natürlich, treffen, dass wir da was anzubieten haben?
Den Eindruck habe ich schon. Also zum einen ist es ja, das habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt, diesmal eine völlig andere Art von Programmprozess gewesen. Also wir haben ja nicht nur mit wenigen Menschen dieses Programm irgendwo in einem abgeschlossenen Raum geschrieben, sondern haben ja tatsächlich im Vorfeld zu einem offenen und transparenten Programmprozess aufgerufen, eingeladen, um eben nicht nur die Vorstellungen und Ideen unserer eigenen Mitglieder einfließen lassen zu können, sondern tatsächlich die Ideen der Stadtgesellschaft insgesamt. Und das zeigt sich ja, also wir haben insgesamt über 160 Vorschläge, die eingegangen sind, und zwar hauptsächlich von Menschen, die eben nicht Mitglied unserer Partei sind. Und das zeigt sich natürlich an der Vielfalt der Themen. Und daher bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass unser Wahlprogramm sozusagen uns ein gutes Rüstzeug an die Hand gibt für die kommenden 5 Jahre.
Und ein rein formales Kriterium ist bei Herrn Sträubig auch gut angekommen, ne? Dass es das erste Mal nicht so dick war als einzige Partei.
Genau, das war uns tatsächlich auch wichtig, weil aus eigener Erfahrung kann man ja sagen, kein Mensch liest sich 80 Seiten Parteiprogramm durch, wo bis ins letzte Detail irgendwas aufgeführt wird, das geht an der Realität der Menschen vorbei. Die Leute wollen was Kurzes, was Kompaktes in den Händen haben. Das muss natürlich mehr sein als einfach nur ein Flyer, aber ich glaube, mit unserem insgesamt paar und 30 Seiten starken Wahlprogramm finden wir da genau den richtigen Mittelweg. Wir haben kurze, knackige Thesen, die sich auf die wesentlichen Inhalte fokussieren, aber so, dass es auf jeden Fall gut und einfach zu lesen ist.
Und welchen Eindruck hattest du bei den Veranstaltungen? Ist es trotzdem konkret genug? Weil komprimiert kann ja auch schnell mal bedeuten, man tickert so ein Thema an, aber kann nicht wirklich ins Detail gehen, logischerweise, weil das eine geht mit dem anderen ja nicht.
Klar, da gab es schon die ein oder andere Nachfrage, warum ist das nicht im Detail aufgeführt, warum spielen die Feuerwehren oder sind die Feuerwehren nicht explizit erwähnt, aber das habe ich auch immer gesagt, das Programm ist ja nicht abschließend, sondern wir haben uns auch wirklich auf Kernthemen oder Kernthesen beschränkt, was aber nicht heißt, dass wir das, was wir nicht explizit erwähnt haben, nicht auf dem Schirm haben oder nicht fördern und unterstützen wollen. Mhm.
Nun waren auf der Liste auch ein paar Termine, die ich jetzt mal so vermeintlich als nicht klassische CDU-Veranstaltung oder CDU-Wahlkampftermine einordnen würde. Zum Beispiel auch eine Veranstaltung Runder Tisch zur LSBTIQ-Lebensweise.
Genau.
War das eine bewusste Entscheidung, dass du auch mal solche nicht klassischen CDU-Veranstaltungen mit dazu nimmst?
Ja, also es war ja sozusagen grundsätzlichen Mix, wie wir an diese Veranstaltung rangegangen sind. Zum einen haben wir natürlich uns überlegt, mit wem würden wir uns gerne unterhalten. Zum anderen haben wir natürlich auch Gesprächsanfragen bekommen von Institutionen, Verbänden, die sich gerne mit uns unterhalten würden. Und letzteres war in dem Falle sozusagen Anlass. Es gab einen Gesprächswunsch mit der Politik und wir als CDU haben gesagt, natürlich, auch wenn es nicht unser Kernthema ist oder das Thema, für das wir in der Vergangenheit sehr bekannt waren, ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, sich dann auch darüber zu unterhalten. Und genau der Punkt kam tatsächlich auch meiner Ansicht nach sehr gut an. Also ich fand es überraschend, dass da in der Vergangenheit überhaupt kein Austausch zwischen CDU und diesem runden Tisch stattgefunden hat. Es ist zwar tatsächlich nicht das Kernthema von uns, aber es ist ein Teil der Realität und dem kann man sich nicht verschließen, dem möchte ich mich auch nicht verschließen. Von daher war es für mich eine Selbstverständlichkeit, diesen Gesprächstermin wahrzunehmen und einfach mal in einen Austausch zu treten. Da kann man natürlich unterschiedliche Auffassungen zu gewissen Dingen sein, aber ich glaube einfach, dass man sich mal zusammen an einen Tisch setzt, finde ich elementar wichtig.
Also ohne dass man miteinander redet, verändert sich doch sowieso nichts. Also
richtig.
Mich überrascht das und schockiert das ein bisschen, dass du sagst, es gab das vorher überhaupt nicht, also nicht mal ein Gesprächsangebot.
Ja, hat es mich tatsächlich auch, ja. Aber wir haben ja auch tatsächlich in unserem Wahlprogramm die Einrichtung eines queeren Zentrums aufgenommen, dass wir das unterstützen und fördern möchten. Das war zum Beispiel auch das war ein Vorschlag, der sozusagen von außen an uns herangetragen wurde, der auf unserer Homepage eingetragen wurde. Den haben wir aufgenommen, weil wir das für eine gute Idee hielten. Und was ich auch bemerkenswert finde, und das zeigt, dass wir als CDU gar nicht so ja vermeintlich rückständig an manchen Stellen sind, wie das manchmal ja vielleicht uns vorgeworfen wird, auf unserem digitalen Parteiprogramm, digitalen Programmparteitag so rum, wurde es überhaupt nicht diskutiert, dass dieses Thema in das Programm aufgenommen wird. Anders als andere Themen, da wurde diskutiert, nehmen wir es auf, wie formulieren wir es, aber dass wir dieses queere Zentrum unterstützen, das wurde einstimmig angenommen. Das, finde ich, ist ein tolles Signal und darauf können wir auch stolz sein.
Du hast immer sehr deutlich gesagt, du machst Politik nicht trotz Familie, sondern mit Familie. Sagst du das am Ende des Wahlkampfs jetzt auch noch und sagt dein Mann das oder stimmt dein Mann auch weiterhin zu?
Naja, sagen wir mal nicht vollumfänglich. Also es ist schon eine Herausforderung, das muss man ganz klar sagen, das gehört zur Wahrheit dazu. Es ist schon in den letzten Wochen wirklich ein Mammutprogramm gewesen, auch wenn das vielleicht sozusagen nach außen gar nicht immer so rüberkommt, weil man eben nicht an jedem Wahlkampfstand jedes Wochenende ist. Aber die ganzen Veranstaltungen, die müssen ja auch sozusagen vorbereitet werden. Man muss sich darauf inhaltlich einstellen und dann ist man dann 3-4 Stunden an einem Abend in Terminen. Das ist natürlich schon schwierig mit Familie, aber ich glaube trotzdem, dass es möglich ist und ich bin sehr zuversichtlich, dass sozusagen diese ganz krasse Terminfülle nach dem Wahlkampf auch etwas abnimmt. Aber ich glaube schon, was wir uns sozusagen als Lehre aus dieser Corona-Pandemie mitnehmen können, ist, dass es durchaus auch künftig Veranstaltungen geben kann, die digital stattfinden, weil das ist zum Beispiel ein Punkt, der es dann schon enorm erleichtert, politisches Ehrenamt und Familie unter einen Hut zu bringen. Weil es ist natürlich einfacher, wenn ich am Küchentisch an der Sitzung teilnehme und meine Kinder wissen, dass ich da bin. Und ich kann mal kurz rüberrufen und gucken, ist alles okay oder sie können mir noch gute Nacht sagen. Das ist schon eine enorme Erleichterung. Klar, der persönliche Kontakt fehlt und es gibt auch ganz viele Veranstaltungen, die ich auch lieber natürlich in Präsenz gemacht hätte, aber ich glaube, eine ausgewogene Mischung aus beiden, das sollten wir beibehalten und dann klappt das auch mit der Vereinbarkeit ganz gut.
Du warst ja auch nochmal eine besondere Zeit, weil ja auch eine Zeit der Kitaschließung dann dich getroffen hat, ne?
Ja, das werden viele Familien bestätigen können, dass die Zeit alles andere als vergnügungssteuerpflichtig war. Also die Kombination aus geschlossenen Kitas, geschlossenen Schulen und Homeoffice ist wahrlich kein Spaß gewesen und ist für viele Familien ja auch teilweise nach wie vor eine enorme Belastung. Also ich bin nur froh, dass meine Kinder noch so klein sind, dass sie nur, sage ich mal, im Kindergarten sind und ich nicht noch parallel Homeschooling machen musste, ja.
Was haben deine Kinder eigentlich gesagt, als sie Mama das erste Mal auf dem Plakat gesehen haben?
Die haben sich tatsächlich gefreut, beziehungsweise freuen sich immer noch und auch die Freunde meiner Kinder freuen sich, wenn sie mich sehen. Es gab allerdings einen kurzen Streit, weil es gibt ein Plakat von mir, da bin ich auf einem Spielplatz zu sehen und im Hintergrund sieht man ganz verschwommen die Mütze meiner Tochter und auf dem Großflächenplakat sieht man auch meinen Sohn mit dabei, aber auf dem kleinen eben nur meine Tochter. Und mein Sohn war etwas verärgert, dass er auf dem kleinen Plakat nicht zu sehen ist, sondern nur meine Tochter. Aber er hat sich dann so erklärt, dass er in dem Moment einfach so hoch geschaukelt ist, dass er aus dem Bild rausgeschaukelt ist und eigentlich ja doch dann drauf ist.
Sehr schön. Und nun ist Endspurt. Heute ist Mittwoch, der 10. März. Und 4 Tage noch bis zur Wahl. Was an Veranstaltungen steht noch an bis zur Wahl?
Genau, also gleich im Anschluss an unserem Podcast habe ich noch ein virtuelles Neumitgliedertreffen. Das wollten wir unseren neuen Mitgliedern auch nochmal vor der Kommunalwahl anbieten. Dann direkt im Anschluss haben wir noch eine schulpolitische Veranstaltung mit unserem hessischen Kultusminister und Vertretern des Stadtelternbeirates, interessierten Eltern und Mitgliedern. Und morgen habe ich dann noch einen digitalen Stammtisch mit der CDU Biebrich, wo wir uns nochmal näher mit dem Thema Rheinrad beschäftigen wollen. Und da im Anschluss gibt es dann nochmal ein Gespräch zum Thema Bikita mit dem Bürgermeister der Stadt Taunusstein, dem Sandro Zehner. Ja, das war es erstmal sozusagen für die nächsten 2 Tage. Das reicht, glaube ich, auch.
Und hast du schon Pläne für den Sonntag, wie du den Tag der Wahl verbringst?
Ich hoffe tatsächlich, dass ein Großteil des Tages mir und meiner Familie gehört und ich dann abends irgendwann mit einem ganz kleinen Kreis mich in der Kreisgeschäftsstelle wahrscheinlich zusammensetzen werde. Und dann werden wir ja abwarten, was der Sonntagabend so bringt.
Das ist ja auch etwas Besonderes dieses Mal, dass man so überhaupt kein Gefühl entwickeln kann, wie in welche Richtung es eigentlich geht, oder?
Ja, das macht es tatsächlich schwierig. Also bei Landtags- oder Bundestagswahlen hat man die Meinungsumfragen, selbst wenn es da Schwankungen gibt, aber sie vermitteln einem doch einen Trend, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Das fehlt halt hier völlig und hinzu kommt, dass man auch nicht die Stimmung an der Basis wahrnimmt. Also dadurch, dass wir eben kaum oder keine Wahlkampfstände haben, bekommt man halt wenig Feedback. Also bei so einer virtuellen Veranstaltung hat man ja auch mal nur mit einem kleinen Kreis zu tun. Der spiegelt einem dann schon was zurück, aber es ist ja eben ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Und ja, das macht es wirklich schwierig.
Einen Blick würde ich gerne noch auf die Zeit dann danach werfen. Was würdest du sagen, was ist die größte Herausforderung für das neue Team, das dann für die CDU in der Stadtverordnetenversammlung sein wird?
Ja, genau das, nämlich dass wir als Team tatsächlich zusammenfinden und uns mit all den verschiedenen Facetten so aufstellen, dass wir alle Bereiche abdecken, also auch sozusagen uns breit über die Ausschüsse verteilen können, dass da alle Neigungen ausreichend berücksichtigt werden können und dass wir es einfach schaffen, eine so schlagkräftige Truppe aufzustellen, die vor allem eins macht, nämlich an einem Strang zu ziehen.
Schließt sich ein bisschen der Kreis unseres Gespräches. Die Schlagzeile Wiesbadener Kurier kommt mir wieder in den Sinn. Der Neustart wird wahrgenommen. Das ist natürlich toll zu dieser Zeit. Aber die größere Herausforderung ist ja, das in den nächsten 5 Jahren auch einzulösen, dass es wirklich ein Neustart ist und auch bleibt.
Genau, das setzt natürlich seitens der Bürgerinnen und Bürger einen gewissen Vertrauensvorschuss voraus. Das ist mir schon bewusst. Aber das habe ich, glaube ich, mehrfach wirklich deutlich gemacht, dass es mir damit sehr ernst ist und dass ich tatsächlich dafür auch stehe, für diesen Neuanfang.
In dem ersten Teil unseres Abschlusses Podcast Besondere Reihe zur Kommunalwahl hattest du ja schon gleich gesagt, du meldest dich schon mal an als Versuchskaninchen, um auch die Arbeit jetzt dann des neuen Teams in der Stadtverordnetenversammlung mit dem Podcast ein bisschen zu begleiten,
genau,
sie nach außen auch erkennbar zu machen. Und darauf komme ich gerne zurück und ich freue mich auf unser nächstes Treffen,
ja,
wenn ihr euren Start hinter euch habt.
Ja, freue ich mich auch sehr. Vielen Dank.
Danke dir. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind sie vorbei, unsere Podcast-Folgen zur Kommunalwahl. Mein ganz herzlicher Dank geht an Dani und Ingmar und vor allem an alle Kandidatinnen und Kandidaten, die in dieser Reihe meine Gäste waren. Die Gespräche mit ihnen waren für mich wirklich eine große Freude. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpe.